Geheimbund der Illuminaten.
Illuminati.
Das waren die Illuminaten.
Adam Weishaupt.
Dahinter stecken die Illuminaten.
Die Wahrheit ist komplizierter als diese Mythen.
Alle Zeit der Welt.
Illuminati-Projekt. Memo Nummer 57. Manchmal findet man Dinge an den verdammtesten Orten. Das folgende stammt aus einer Mädchenzeitschrift. The Conspiracy von Sandra Glass, Teenset, März 1969, Seiten 34 bis 40. Simon fuhr fort, mir von den bayerischen Illuminaten zu erzählen. Die albtraumhafte Geschichte beginnt 1090 nach Christus im Nahen Osten, als Hassan Isaba die ismaelianische Sekte oder Hashishim gründete, die so genannt wurde, weil sie Haschisch benutzten, eine tödliche Droge, die aus der Hanfpflanze gewonnen wurde, die besser bekannt ist als das Killergras Marihuana. Der Kult terrorisierte die muslimische Welt, bis die Mongolen unter Genghis Khan für Recht und Ordnung in der Region sorgten. In ihrem Bergversteck in die Enge getrieben, erwiesen sich die Haschischim-Drogensüchtigen den nüchternen Mongolenkriegern nicht gewachsen. Ihre Festung wurde zerstört und ihre tanzenden Mädchen zur Rehabilitation in die Mongolei verfrachtet. Die Köpfe der Sekte flohen nach Westen. Die Illuminaten tauchten als nächstes 1776 in Bayern auf, erzählte mir Simon. Adam Weishaupt, ein Student des Okkulten, studierte die Lehren von Hassan Isaba und baute in seinem Hinterhof Hanf an. Am 2. Februar 1776 erlangte Weishaupt die Erleuchtung und gründete am 1. Mai 1776 offiziell die Ancient Illuminated Seers of Bavaria. Der Slogan war ewige Blumenkraft. Sie zogen viele illustre Mitglieder wie Goethe und Beethoven an. Der letzte Absatz des Artikels ist jedoch der interessanteste von allen. Kürzlich sah ich einen Dokumentarfilm über den Parteitag der Demokraten von 1968 und ich war beeindruckt von der Szene, in der Senator Abraham Ribicoff eine kritische Bemerkung machte, die den Zorn des Bürgermeisters von Chicago hervorrief. In dem darauf folgenden Tumult war es unmöglich, die lautstarke Erwiderung des Bürgermeisters zu hören, und es wurde viel darüber spekuliert, was er tatsächlich gesagt hatte. Mir schien es, als formten seine Lippen die Worte, die inzwischen erschreckend vertraut geworden sind. Ewige Blumenkraft.
Aus der Illuminatus-Trilogie von Robert Scheer und Owen Wilson. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt. Heute, ihr habt es in unserem Eingangszitat wahrscheinlich schon erraten können, geht es endlich um die Illuminaten. Vor allem um die bayerischen Illuminaten am Anfang. Mhm. Und das Schöne ist, dass man dieses Bayerisch immer mitdenken muss, wenn man über Verschwörungstheorien und die Illuminaten redet und das Ganze dann noch ein bisschen lustiger wird, weil die bayerischen Illuminaten ja tatsächlich die deutsche Verschwörungstheorie sind, die es geschafft hat, international groß anzukommen, die es geschafft haben, weltweit in den Köpfen der Menschen spätestens seit dem Dan Brown Roman verankert zu sein. Und irgendwie, wenn man Illuminaten sagt, wissen die meisten Leute ja, dass es da um irgendeine Geheimgesellschaft geht und dass die irgendwie die Welt beherrschen sollen. So ein geheimer Orden, der für geheime Machenschaften steht. Und ja, spätestens dann seit der Verfilmung 2009 von Dan Browns Illuminati haben wir das alle im Kopf. Es gibt auf dem deutschen Brettspielmarkt auch seit 1988 schon ein Gesellschaftsspiel mit dem Namen Illuminati, bei dem es darum geht, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und ja, wenn wir ein bisschen im Internet stöbern, habe ich vor der Folge auch mal gemacht, dann können wir auf hochseriösen Webseiten, zum Beispiel dem thpanorama.com Blog, lesen, dass Eminem, Madonna und Rihanna auch alles Illuminaten sind.
Nein, nicht Rihanna. Guck mir das nicht an.
Nicht auch noch Rihanna, Johannes. Du hast schon alle anderen genommen in diesem Podcast. Ja, und im Internet und in einschlägiger Literatur, also verschwörungstheoretisch einschlägiger Literatur, wird die Gründung eines Illuminatenordens, auch wie wir das gerade im Anfangszitat schon gehört haben, auf das 11. Jahrhundert datiert und irgendwie dann geheimnisvoll mit der Gründung des Templerordens verbunden. Ganz ähnlich, wie wir das ja auch bei den Mystifizierungen der Freimaurer über ihre eigene Geschichte gehört haben, so ein bisschen. Also es wird heute in der Folge um Freimaurer gehen, um Rosenkreuzer, um verschiedene Geheimbünde, die sich gegenseitig bekämpfen und um echte Verschwörungen und die Verschwörungstheorien, die aus diesen echten Verschwörungen dann erwachsen sind. Wir kennen diese Theorien auch von rechtsextremen Verschwörungstheoretikern, die über die Illuminaten geschrieben haben, wie zum Beispiel Jan van Helsing, der behauptet, dass das Ganze noch viel weiter zurückgehen würde, noch also viel weiter als mit den Kreuzrittern im Mittelalter oder mit Hassan Isaba und der Verbindung zu den Assassinen, die es in der Literatur auch gibt. Zum Beispiel Aaron Doral, er hat ein berüchtigtes Buch geschrieben, A History of Secret Societies, wo er auch Hassan Isaba schon für die Gründung der Illuminaten im Jahr 1092 verantwortlich macht. Ja. Und Jan van Helsing kommt dann eben und sagt, das ist noch alles viel, viel früher passiert. 3000 vor Christus organisierte sich schon eine schwarzmagische Bruderschaft der Schlange in Mesopotamien, also in den frühesten Anfängen, den Zeiten Gilgamesch quasi. Und bei diesem Geheimbund handelte es sich eben um Vorläufer der Freimaurer. Die Freimaurer seien eine durchgehende Konstante, die sich bis zu dieser schwarzmagischen Bruderschaft der Schlange eben zurückverfolgen lässt. Und die haben dann eben die Tempelritter unterwandert und später dann auch im 18. Jahrhundert auf Befehl von jüdischen Geschäftsleuten wie der Bankiersfamilie Rothschild in geheimen Logen der Illuminaten verschworen. Jetzt seht ihr, na, also Jonas, wir haben ja viel davon schon separat angesprochen, mal in anderen Folgen. Wir haben über den Gilgamesch geredet, wir haben über die Anunnaki und diese ganze Idee der Kultur in die frühesten sumerischen Ursprünge zurück zu transportieren geredet. Wir haben über die mystischen Ursprünge der Freimaurer einen Dreiteiler gemacht, hört euch das alles gern an, wo wir uns mit den Details davon ein bisschen beschäftigen. Die Tempelritter werden irgendwann mal noch kommen als eigene, die Gralsgeschichte und so als eigene Folgenreihe. Und Rothschild haben wir behandelt im Zweiteiler. Genau, also hört euch da gern all diese anderen Bausteine an, die hier alle zusammenkommen, spannenderweise. Also die Illuminaten werden als so ein weltumspannender Geheimbund von den Anfängen der Zivilisation bis heute beschrieben, in der vom Orden der Schlange in Mesopotamien bis zu Eminem, Madonna und Rihanna. Ist ja schon ein ganz schön weiter Bogen. Und da sehen wir, dass es als so eine Art mittlerweile, als auch schon seit den Anfängen dieser Theorien, da werden wir noch hinkommen, wo kommen eigentlich diese Verschwörungstheorien her, wo haben die ihre Anfänge? Und seit diesen Anfängen dient diese Verschwörungstheorie der Illuminaten eigentlich schon, ähnlich wie bei der Q-Verschwörung, als eine Art Meta-Erzählung. Also wir haben eine Meta-Verschwörungstheorie, die ganz viele kleine Bruchstücke, Verschwörungen, Verschwörungstheorien aus der Vergangenheit zusammenbringen lässt. Und die Illuminaten sind die zweifelhafte, dunkle Macht, die hinter all diesen Sachen steht. Der große Gegenspieler des Menschen durch die Zeitgeschichte hindurch, eine Art teufelsartige Figur. Ja? Also da nochmal ein kleiner Verweis auch auf unsere Folge zum Teufel, die wir vor kurzem gemacht haben. Wie kam der Teufel in die westliche Kulturgeschichte und wie haben sich unsere Teufelsbilder gewandelt? Aber das ist ein sehr modernes Teufelsbild, der ewige Widersacher Gottes. Da sind wir auch wieder so ein bisschen diese gnostische Idee, dass eben ja, die Illuminaten kämpfen gegen die Rechtschaffenden und wir haben diesen ewigen Kampf zwischen Gut und Böse auf der Erde und die böse Macht sind eben die Illuminaten. Die schattenhaften Puppenspieler. Wer waren jetzt also tatsächlich die Illuminaten? Das ist der erste Schritt. Nachdem wir jetzt aufgemacht haben, wie viel Verschwörungstheorie da reinspielt, wo das überall drin steckt, wer waren die Illuminaten überhaupt? Bevor wir der Frage nachgehen, ganz kurzer Verweis nochmal zu unserem Eingangszitat und der Illuminatus-Trilogie, die so ein großer Klassiker der Hippie-Bewegung und der Gegenkultur wurde, von Robert Scheer und Owen Wilson. Wir hatten mal einen wütenden YouTube-Kommentar, der behauptet hat, wir würden also Robert Wilson und Robert Scheer, heißt Robert Owen Wilson, beides Roberts, dass wir die nicht so ganz ernst nehmen würden oder als wir in der Freimaurerfolge darüber geredet haben, dass wir die so ein bisschen als Klamauken, die das Thema irgendwie lustig aufgearbeitet hätten, nur behandelt hätten. Und das ist natürlich ein Eindruck, der nicht aufkommen sollte, weil die schon da Grundlagenarbeit auch geleistet haben. Also die Illuminatus-Trilogie aus den 60er Jahren hängt mit dem Diskordianismus zusammen. Da waren die beiden auch sehr aktiv in dieser Bewegung. Und es ging um die Operation Mindfuck, um die wir auch mal eine separate Folge machen wollen. Aber es war die Idee, dass sie die Paranoia der Nachkriegsgesellschaft im Kalten Krieg in Amerika damit parodieren wollten, indem sie und andere Diskordianisten so ein bisschen die Außenseiter der Außenseiterkultur, die nicht so richtig reingepasst haben bei den Hippies und nicht so richtig reingepasst haben bei den Leuten, die jetzt ganz stark auf Indien standen und so theosophisch, esoterisch unterwegs waren. Robert Wilson und Scheer waren eben Leute, die Teil der Gegenbewegung waren, in den 50ern schon und in den 60ern, aber die gleichzeitig so literarisch in eigenen Weg gegangen sind und mit dem Diskordianismus quasi eine Religion erfunden haben, die Religion persifliert oder sich ein bisschen, ne, die auf die Schippe nimmt und die Operation Mindfuck gestartet haben, um die Paranoia der amerikanischen Gesellschaft gegenüber dem Kommunismus und allen Andersdenkenden auf die Schippe zu nehmen, indem sie angefangen haben, in ganz Amerika, immer wenn irgendwas passiert ist in einer Kleinstadt, einen anonymen Brief zu schicken, dass die bayerischen Illuminaten dahinter stecken. Und was sie in Bekenner schreiben. Oder haben Tipps eingereicht, dass sie den Eindruck haben, die bayerischen Illuminaten könnten damit was zu tun zu haben. Und die beiden Autoren waren selber extrem fasziniert von dieser Langlebigkeit und Verbreitung der Verschwörungstheorie über die Illuminaten und haben dann selber ganz viel Recherche betrieben. Also und diese Recherche taucht auch in diesem Roman wieder auf. Also was wir euch vorgelesen haben als Einleitung, war eben eines dieser Memos, Memo 57. Und die Memos sind über das gesamte Buch verstreut und sind tatsächlich, in dem Buch gibt es eine Hauptfigur, die Journalist ist und die sich bei einer Geschichte, bei der Recherche auf diese Illuminaten gestoßen sind und in einen Recherchetunnel reingefallen ist und am Ende entführt wird. Und die anderen Hauptpersonen sind Polizisten, die ein Kommissar, der auf der Suche ist, um diesen verlorenen Journalisten ausfindig zu machen und dem seine Memos und Aufzeichnungen, seine journalistische Vorarbeit findet bei der Recherche. Und das sind diese Memos. Und diese Memos habe ich, als ich das erste Mal das Buch gelesen habe, gedacht, sind einfach nur gute Literatur. Und dann habe ich mir ein bisschen genauer angeguckt, dass da ja Verweise mit dabei sind, wo die herstammen, diese Memos. Und habe ich angefangen zu schauen, ob ich die Quellen dafür finden kann. Und das Erschreckende oder Schöne war, dass es für all diese Memos Quellen gibt. Das Mädchenmagazin hier im Intro konnte ich tatsächlich jetzt nicht verifizieren, aber für alle anderen, die ich geschaut habe, und ganz am Ende der Folge zeige ich das auch nochmal gern an einem spannenden Beispiel, haben einen so absurd sie klingen, wollen, haben einen gewissen Ursprung in oder haben echte Quellen, haben eine Quellengrundlage. Und dadurch ist es so ein Roman, der ganz verrückt ist und der die Hippie-Bewegung ganz lustig auf die Schippe nimmt, in dem dieses ewige Blumenkraft, das Flower Power der Hippie-Bewegung auch als Wahlspruch der Illuminaten, der bayerischen Illuminaten und Hasan Isaba und bis in die graue Vorzeit zurückverlegt wird. Aber das Anliegen von Robert Scheer und Wilson ist eben ganz anderes wie das von Leuten wie Van Helsing, die einfach rechtsradikale, rassistische Verschwörungstheorien verbreiten wollen, sondern die wollten eigentlich eine Parodie dieser schon existierenden Paranoia in der Gesellschaft damit auflegen. Leider haben das die Leute nicht so richtig verstanden. Wie das so oft ist,
ja,
war Operation Mindfuck so erfolgreich, dass mit diesem Buch und mit der parallel laufenden diskordianischen Aktion die Illuminaten Teil der Bewegung der Gegen, also Teil der Erinnerungskultur der Gegenbewegung wurden. Wer in den 60ern ein junger Mensch in Amerika war, hat diese Bücher wahrscheinlich irgendwann mal empfohlen bekommen oder gelesen. Extrem gut geschrieben, super lustig, super unterhaltsam. Lest die auf jeden Fall. Es ist eine spannende Mischung aus magischem Realismus, Parodie und Krimi. Wirklich sehr, sehr gut lesenswert. Und deswegen bin ich auch so wütend gewesen auf Dan Brown, nachdem ich das Illuminatus-Trilogie-Original gelesen habe und gesehen, der hat dieses Buch gelesen in seiner Jugend, fand es geil und hat es dann relativ schlecht neu aufgesetzt für ein Massenpublikum und hat es verfilmbar gemacht. Und deswegen haben wir alle die Dan Brown-Version der Illuminaten im Kopf, aber die eigentlich viel lustigere, unterhaltsamere, vielschichtigere, besser recherchierte ist in der Illuminatus-Trilogie von den beiden. Nachdem damit ab und zu in der Folge nochmal wieder von den Memos hören werden, ist es, glaube ich, ein ganz guter kurzer Exkurs, bevor wir mit der Frage einsteigen können, wer die Illuminaten also waren. Ja. Tja, Jonas, hattest du im Kopf, dass die Bayern waren, die Illuminaten?
Naja, also wenn man A und B zusammenzählt in das Land des absolut Bösen, dann bietet sich Bayern schon an. Also nachdem uns hier in den Kommentaren gesagt wurde, dass wir uns über Sachsen-Anhalt lustig machen, wollen wir jetzt auch alle anderen Bundesländer bespielen und uns auch, ja, also.
Genau, Fairness halber. Müssen wir uns über alle auch lustig machen. Wir müssen ein bisschen mehr einzelne Bundesländer herauspicken und uns über die, an denen abarbeiten. Das finde ich sehr gut.
Und wie es das Klischee so will, steigen wir mit Bayern ein.
Heute Bayern. Na, das Lustige ist, dass Adam Weishaupt, der Gründer der Illuminaten, dir wahrscheinlich zustimmen würde in deiner Einschätzung von Bayern. Er war kein besonders großer Fan des Königreichs Bayern und des Staates, den es zu dieser Zeit dort gab und seiner Oberschicht. Adam Weishaupt wurde 1748 geboren. Und wurde dann 1773 Professor für Kirchenrecht und praktische Philosophie an der Universität Ingolstadt. Also, das ist sein Hintergrund. Spannend ist, dass er der einzige nicht-klerikale Professor an einer von Jesuiten geleiteten Universität war, obwohl der Orden der Jesuiten von Papst Clemens dem 14. 1773 aufgelöst wurde. Folge zu den Jesuiten muss auch noch kommen und diese Auflösung wird dann auch nochmal im Detail dort genauer beleuchtet, warum und wieso. Für unsere heutige Geschichte ist eigentlich nur wichtig, dass die Jesuiten offiziell aufgelöst wurden, weil sie eben auch diesen Anstrich einer Geheimgesellschaft hatten, die ihre eigenen Ziele verfolgt und gegen die andere Obrigkeit irgendwie arbeiten könnte. Ja? Und dass die Auflösung der Jesuiten in Bayern aber nicht wirklich durchgesetzt wurde. Also hat keiner seine Position verloren, alle waren weiter. Die hatten Zugang zu ihren finanziellen Mitteln, die hatten die Kontrolle über die Gelder und die Macht an der Universität, die sie weiterhin als ihre eigene betrachteten. Das heißt, offiziell waren sie keine Jesuiten mehr, inoffiziell waren alles Jesuiten. So. Und auch laut der Aussage von Weishaupt versuchte dieses Kollegium von Jesuiten eben ständig ihn als nicht-klerikalen Mitarbeiter und die anderen, weiß ich nicht, Professoren, die nicht-klerikal waren, zu diskreditieren und vor allem Sturm zu laufen, sobald sie den Eindruck hatten, dass der Lernstoff etwas enthielt, was sie als liberal oder protestantisch im weitesten Sinne also ansahen. Ja, also das war verpönt. Und Weishaupt selbst war bestimmt schon zum Anfang seiner Lehrzeit, aber zunehmend, je mehr er mit diesem Kollegium zu tun hatte, eben selber sehr antiklerikal unterwegs und sehr aufklärerisch und beschloss, die Ideale der Aufklärung in diese Uni zu tragen, seine Studenten vor diesen Einflüssen dieser extremen Jesuiten so zu schützen, indem er eine Alternative schafft. Und das Einzige, Die einzige Chance, die er dafür sah, war so eine Art geheimer Studienbund von Gleichgesinnten an dieser Uni zu gründen. Weil die Freimaurerei ihm zu teuer erschien zu der Zeit tatsächlich. Das ist ein sehr schöner Grund, den er selber nennt. Also einfach finanztechnisch waren ihm die Freimaurer zu teuer. Und er sie als nicht so richtig offen für seine Ideen speziell empfand, gründete er seine eigene Gesellschaft, die, wie die Freimaurer auch, eben über ein eigenes System von Rängen oder Graden verfügen sollte, die sich an der Freimaurerei orientierte vom Aufbau, aber eine eigene Agenda hatte. Sein ursprünglicher Name für den Orden war, Achtung Drumroll, Bund der Perfektibilisten.
Ja, die Perfektibilisten.
Was ein Scheißname. Die Perfektibilisten, weil weiß er so perfekt ist, das ist ein schrecklicher Name, der dann auch relativ schnell geändert wurde, weil er zu seltsam klang. Also selbst zu dieser Zeit dachten Leute, das ist schlechtes Marketing, den Bund der Perfektibilisten, das können Leute nicht aussprechen. Keiner Teil von werden. Ne? Der Inhalt oder der Aufbau von diesem Bund, diesem geheimen Studienbund, garnierte er mit antiken Mythen, also alles Vorchristliche, war ihm da sehr, sehr nah, namentlich eben Sachen aus den römischen Mysterien, von Eleusis und anderen griechischen Vorläufern davon. Und das Symbol der, als Symbol des Bundes wählte er die Eule der Minerva, der römischen Göttin der Weisheit. Also alles ganz passend, schön aufklärerischer Studienbund. Und vor allem eben eine anti-jesuitische studentische Lerngruppe. Das ist ein Professor, der keine anderen Verbündeten hat, der aber sieht, er hat Studenten, die sich für aufklärerische Literatur beschäftigen an der Uni und der denen eben die Möglichkeit geben will, Zugang zu dieser Literatur zu finden und die selber auch lesen will, höchstwahrscheinlich. Können wir davon ausgehen, es gibt die spannende Theorie, dass weil Weishaupt mit Geld und so nicht so reich gesegnet war, auch das einfach als eine Möglichkeit gesehen hat, um an die Bücher zu bekommen, die er lesen wollte. Ein bisschen Crowdfunding betreiben mit den Studenten und die teuren Sachen ranzuschaffen aus den anderen Staaten. Soweit der Ursprung des Bundes der Perfektibilisten und den Vorläufern der Illuminaten. Jetzt ist man noch nicht besonders atemberaubend. Spannender wird es, wenn wir in die allgemeine Situation der Freimaurerei in Deutschland in dieser Zeit nochmal gucken. Das hat Weishaupt durchaus mitverfolgt, auch wenn er zu der Zeit kein aktiver Freimaurer war. Und was er dort gesehen hat und was er verfolgt hat, ist, dass immer mehr Einfluss von Rosenkreuzern auf die Freimaurerei in Deutschland genommen wurde. Die Rosenkreuzer gehen auf so ein paar Texte zurück, aus Tübingen, glaube ich, die dann aber, dazu gleich mehr, zu den Rosenkreuzern. Die Rosenkreuzer waren generell eben sehr mystisch-spirituell unterwegs. Wir können uns die Rosenkreuzer als pro-monarchistische Esoteriker vorstellen, die Orden der Freimaurerei, wo sie einen großen Einfluss erlangt haben, eben zunehmend anti-aufklärerisch ausrichten. Also beziehungsweise anders und nicht mehr in dieser liberalen, aufklärerischen Art und Weise, wie das bei den Freimaurern vorher sehr verbreitet war. Ja, nicht nur, die Geschichte der Freimaurerei ist sehr vielschichtig und da waren immer schon Leute, die andere Meinungen hatten. Es waren immer auch Jesuiten oder so, die auch Freimaurer waren. Das wird später noch relevant, wenn es um das Erstarken der Verschwörungstheorien über die Illuminaten geht und auch über die Freimaurer. Aber die Rosenkreuzer mit ihrer mystisch-spirituellen Linie werden immer mächtiger in dieser Zeit in der Freimaurerei. Und Weishaupt selber wollte dem etwas entgegensetzen. Er sah das als ein Übel, als eine neue Art von Aberglaube, der diese diese Institution der Aufklärerei irgendwie untergraben würde. Und deswegen schreibt er selber auch über seinen Gründungsanlass der Illuminati von 1790 in seiner Schrift Pythagoras oder Betrachtung über die geheime Welt und Regierungskunst.
Zwei Umstände aber gaben vollends Ausschlag. Zu eben dieser Zeit, 1776, hatte ein Offizier namens Ecker in Burghausen eine Loge errichtet, welche auf Alchemie ging und sich gewaltig zu verbreiten anfing. Ein Mitglied dieser Loge kam nach Ingolstadt, um dort zu werben und die Fähigsten unter den Studierenden auszuheben. Seine Auswahl fiel zum Unglück gerade auf diejenigen, auf welche auch ich mein Auge geworfen hatte. Der Gedanke, so hoffnungsvolle Jünglinge auf diese Art verloren zu haben, sich auch überdies mit der verderblichen Seuche, mit dem Hang zur Goldmacherei und ähnlichen Torheiten angesteckt zu sehen, war für mich quälend und unerträglich. Ich ging darüber mit einem jungen Mann, auf welchen ich das meiste Vertrauen gesetzt hatte, zu Rate. Dieser ermunterte mich, meinen Einfluss auf die Studierenden zu benutzen und diesem Unwesen durch ein wirksames Gegenmittel, durch Errichtung einer Gesellschaft, so viel als möglich zu steuern.
Also, wir haben die Jesuiten, die ihm nicht erlauben, die Bücher zu lesen, die er will. Also geheime studentische Büchergruppe, geheimer Lesekreis. Und dann haben wir das Werben von ja, antiaufklärerischen Freimaurern für ihre Logen, dem er etwas entgegensetzen will. Der Kampf um die Zukunft der Jugend wird da ausgefochten an der Uni Ingolstadt. Ja? Was weißt du über das Rosenkreuzertum? Wenn ich Rosenkreuzer sage, wir müssen da einen ganz, ganz kurzen Exkurs einbauen. Gibt es eine eigene Folge noch zu auch, aber wir müssen ganz kurz darüber reden, damit wir heute wissen, um was es da geht. Ich habe es jetzt kurz angerissen, aber hast du irgendwie Bilder im Kopf?
Ich habe den Rosenkranz im Kopf, der damit wahrscheinlich nichts zu tun hat.
ganz kurzer Exkurs dazu. Also das Rosenkreuzertum ist spannenderweise auch ein sehr erfolgreicher deutscher Export. Das trat erstmals zu Beginn des 17. Jahrhunderts, also deutlich früher, als wir jetzt heute im späten 18. Jahrhundert in unserer Geschichte sind, als Reformbewegung in Tübingen auf, innerhalb des deutschen Protestantismus mit zwei anonymen gesellschaftskritischen politischen Programmschriften, einmal der Fama Fraternitatis und also einmal der Fama Fraternitatis und der Confessio Fraternitatis und einer romanhaften Allegorie der chymischen Hochzeit. Also es gab drei anonyme Publikationen, sie hatten ganz spannende Pläne, sie wollten eigentlich unbekanntes und unentdecktes Wissen aus anderen Kulturkreisen aufdecken. Das klingt so ein bisschen auch wie die Theosophen oder so ein Ethnograph oder so. Und sie haben für ja Reformierung von Wissenschaft, Ethik und Religion geworben. Es gab aber keine organisierten Gruppen von Rosenkreuzern zu der Zeit. Also obwohl es diese Publikationen gibt, da gab es vielleicht einen kleinen Kreis von Leuten, die es geschrieben haben oder vielleicht sogar nur wenige, ein Autor oder wenige. Aber es gab keine organisierten Gruppen. Das war eher so die Vision von etwas. 140 Jahre nach Erscheinen dieser Manifeste wurde dann aber, spannend, was das für eine Wirkung hat, um 1760 mit dem Orden der Gold- und Rosenkreuzer, die ersten Rosenkreuzer, Organisation im Umfeld der Freimaurerei gegründet. Das heißt, die Freimaurer im 18. Jahrhundert entdecken das wieder. Und so ein Zweig der Freimaurer, die sich vor allem so mystischen, magischen und irrationalistischen Ideen verschrieben haben, im Gegensatz zu der aufklärerischen Seite der Freimaurerei. Ja, die organisieren sich eben in diesen Gruppen von Rosenkreuzern. Und der Illuminismus zum Beispiel hängt auch direkt mit den Theosophen wieder zusammen. Also da sehen wir, dass so die esoterische Seite, mit der wir uns ja sehr viel beschäftigen, zu dieser Zeit sich in diesen Rosenkreuzerorden organisiert. Wie viel das mit den Originalmanifesten dann zu tun hat, sei dahingestellt. Aber das sind promonarchistische Kräfte innerhalb der Freimaurerei. Und die erlangen dann auch über kurze Zeit sehr viel Einfluss und Macht in Preußen unter König Friedrich Wilhelm II., der Teil von einer Rosenkreuzerloge wird und damit sind die sehr, sehr nah an der Macht beteiligt, kurzfristig. 1788 wurden die Rosenkreuze auch verboten, weil Preußen alle Glaubenswahrheiten, die nicht römisch, katholisch, lutherisch oder reformiert waren, verboten hat, 1788. Und dann fallen natürlich auch so esoterische Sachen wie das Rosenkreuzertum unter diesem Verbot. Spannenderweise hatten sich die Rosenkreuzer selber maßgeblich für dieses Religionsedikt eingesetzt. Die waren die treibende Kraft hinter dem Gesetz, was sie am Ende selber verboten hat. Was ich sehr lustig fand. Aber ihr Ziel war eben, alles, quasi Atheismus illegal zu machen. Mhm. Nur noch die offiziellen Glaubensbekenntnisse der Kirche waren legales Gedankengut. Ja. So viel zu den Rosenkreuzern. Wir sehen hier also organisierte Esoteriker, die nach der Macht streben in dieser Zeit. Und Weishaupt sieht das auch und organisiert seinen eigenen Gegenorden. Jetzt ist aller Anfang schwer. Das ist im Leben wahrscheinlich meistens oder immer so. Egal, ob ihr anfangt, Sport zu machen, nach einer längeren Pause, einen neuen Job startet, was eine neue Fähigkeit erlernen wollt oder einen Geheimbund gründen wollt. Das sind alles am Anfang Sachen, die man erstmal lernen muss und wo man reinkommen muss. Podcast machen. Und von daher verliefen die ersten Jahre eher chaotisch, lag aber auch daran, dass Weishaupt nicht so richtig willens war, die inhaltliche, also die anfallende inhaltliche und organisatorische Arbeit zu verteilen. Also er hatte Probleme, er konnte nicht richtig delegieren und war selber aber auch überarbeitet, das alles noch neben seiner Stelle zu leisten. Wir haben auch Berichte von seinen engsten Mitarbeitern zu der Zeit, die sich überlastet und missverstanden fühlten. Und wir haben mehrmonatige Lücken in der internen Quellenüberlieferung zwischen 1777 und 1779, wo die Forschung so ein bisschen sagt, das liegt wahrscheinlich daran, dass der Orden in dieser Zeit streitbedingt gar nicht arbeitete, zwischendrin mal immer wieder für ein paar Wochen oder Monate, weil nicht klar war, wer jetzt für die Arbeit zuständig ist oder es andere Probleme gab intern. Dann entwickelt sich aber etwas, was am Anfang noch nicht absehbar war. Weishaupt hatte den eigenen Bund der Perfektibilisten ja gegründet, um gegen die Freimaurerei eine Alternative zu schaffen, die eigenständig funktioniert, und hat auch am Anfang frühe Mitglieder davon abgehalten, den Freimaurern beizutreten. Trat dann aber selber im Februar 1777 der Loge Prudenz des Ritus der strengen Observanz bei. Das zielte vor allem aber auch darauf ab, Wissen über die Rituale der Illuminaten zu erlangen und zu schauen, ob die drei Grade der Freimaurerei tatsächlich vielleicht nicht doch irgendwie noch tieferes Wissen verbergen würden für ihn. War dann aber enttäuscht, nachdem er die drei Grade durchlaufen hatte, dass er keine höheren Geheimnisse gelernt hat, wie das so ist bei Geheimbünden. Und im Dezember 1778 integrierte Weishaupt dann aber die ersten drei Grade der Freimaurerei in seinen eigenen Orden und gründete selbst die Loge Theodore vom Guten Rat in München am 21. März 1779, die bald ihre Unabhängigkeit erlangte, und von da an war er auch Kopf seiner eigenen Freimaurerloge. Der Orden wurde dann von einem Schüler von ihm, der später auch Regierungspräsident in der Pfalz wurde, Franz Xaver von Zwack, reorganisiert. Weishaupt schlug einen neuen Namen vor, weil Perfektibilisten nicht so gut von der Zunge rollt, hat er den Bienenorden vorgeschlagen. Das war Weishaupts zweite Idee für einen Namen, weil ihm vorschwebte, dass die Mitglieder unter der Leitung einer Bienenkönigin den Nektar der Weisheit sammeln sollten. Ist das schön? Weishaupt selber hat sich als die Bienenkönigin gesehen und all seine Schüler und Mitverschwörer als die Weisheit sammeln.
Natürlich seine Namensvorschläge sind jetzt nicht so, dass ich sagen würde, keine Ahnung, also gut, dass sie sich für einen anderen Namen dann entschieden haben.
Genau, es gab dann eben Abstimmungen, Diskussionen, und zum Glück entschied man sich dann eben am Ende für den Bund der Illuminaten, Illuminé ist ja auch das Erleuchten, die Aufklärung ja auch, also auf Französisch Illumination und auf Englisch Enlightenment. Also diese Idee, dass da eben Licht ins Dunkel gebracht wird, ins Dunkel der Unwissenheit. Und am Ende wurde aus dem Bund der Illuminaten dann der uns bekannte Illuminatenorden. Aus dem Bund wurde noch ein Orden, weil es cooler klingt. Ja. 1780, nach all dieser Reorganisation, hatte der dann neu benannte Illuminatenorden etwa 60 Mitglieder. Teilweise Studenten, teilweise Leute, die in Bayern arbeiten, hauptsächlich junge Leute, die Weishaupt selber aus seiner Studien- oder aus seiner Lehrzeit kennt. Ende 1780 kommt dann eine zentrale Figur zu dem Illuminatenorden, die uns auch heute noch namentlich vertraut ist, nämlich Adolf Freiherr Knigge, der Namensgeber ist für das Knigge, also das, wie man sich verhält. Also das,
die Etikette.
Die Etikette, ja. Genau. Wie da ist Knigge unser Mann für in Deutschland, der das nachträglich geprägt hat. Und Knigge war die zentrale Figur. Ohne Knigge wäre es vielleicht bei den 60 Mitgliedern geblieben und das Ganze wäre wieder in Vergessenheit geraten und wir würden heute nicht darüber reden. Ja. Aber Knigge war ein junger und sehr ehrgeiziger Freimaurer, der auch schon Freimaurererfahrung seit langem hatte. Der ist, glaube ich, schon sehr früh eingetreten. Trat dann Ende 1718 den Illuminaten bei, nachdem er von Constanzo, einem bayerischen Armeeoffizier, angeworben wurde. Knigges Verbindung in die Freimaurerei, dadurch, dass er das schon lange gemacht hatte, und sein Enthusiasmus für Reformen machten ihn zu dem wichtigsten Aktivposten eigentlich des Bundes. Aus seiner Wikipedia ein ganz kurzer Absatz zu Knigge.
Im Alter von 14 Jahren wurde das elternlose Kind von seinem Vormund nach Hannover zur Erziehung durch Privatunterricht geschickt. Schrecklicher Satz, erstmal vorweg, sorry. Schrecklicher Satz. Er studierte von 1769 bis 1772 Jura und Kameralistik in Göttingen. In seiner Göttinger Studienzeit gehörte er, bedingt durch Stammbuchblätter, der Gustav-Loge im unzertrennlichen Konkordienorden an, die mit dem Studentenorden CET verbunden war. Sein Logenname war Philo.
Und obwohl er anfangs von Weishaupt über die höheren Grade der Illuminaten getäuscht wurde, erhielt Knigge dann, nachdem es rauskam, dass es da gar nicht so viel Geheimniswissen gab, wie geplant. Knigge dachte halt, jetzt hat er sich mit der Freimaurer auseinandergesetzt. Das nächste Level sind jetzt die Illuminaten mit dem wirklich krassen Wissen. Und dann merkte er, dass es mit den Graden gar nicht so durchdacht ist und eigentlich Weishaupt viel weniger über Geheimbünde weiß wie er selbst. Und bekam dann von Weishaupt am Ende die Freiheit, eine neue Gradstruktur zu entwerfen, die den Freimaurern in protestantischen Staaten mehr Strenge und Attraktivität verlieh, weil die anders organisiert waren in den protestantischen wie in den katholischen Gegenden und er wollte das eben imitieren, wie das die Protestanten machen in Bayern. Durch Knigges Anwerbung wurden die Illuminaten dann von einem Studentenorden, von diesem Studienkreis zu einem echten Geheimorden mit rund 300 Mitgliedern, von denen viele aus den einflussreichsten Freimaurerkreisen in Deutschland und Österreich stammten. Gleichzeitig, obwohl sie so stark gewachsen sind, gab es interne Spannungen zwischen Knigge und Weishaupt. Weishaupts autoritärer Führungsstil hat eigentlich nicht so richtig zu seiner Nachricht von demokratischem, aufklärerischem Tun gepasst und hat immer wieder zu Spannungen geführt über die Führung, wie geführt wird, was die Inhalte sein sollen. Und die doch sehr antireligiöse Gesinnung der Illuminaten, die eben auch aufgrund von Weishaupts Ablehnung von Rosenkreuzern und Jesuiten basierte, kollidierte so mit Knigges Vision von einem breiten, integrativen Orden, in den eben auch Leute, gläubige Menschen eintreten können. Also Knigges Idee war da näher an der Freimaurerei, wie Weishaupts Idee, der eben da ein bisschen radikal aufklärerisch antireligiös war. Eine wirksame Mystifikation, die auch schon von Weishaupt eingeführt war, ist eben, dass jedes Ordensmitglied, wie bei der Freimaurerei, auch bei seiner Initiation zuerst einen geheimen Geheimnamen bekommt, so einen Nom de Guerre, der stets nicht christlicher oder zumindest nicht orthodoxer Herkunft war. Weishaupt selbst nannte sich nach dem Anführer des antiken Sklavenaufstandes Spartacus. Knigge blieb wie in seiner Freimaurerzeit Philo, ein jüdischer Philosoph. Und Goethe erhielt den Namen Abaris nach einem skythischen Magier. Schon mal kleiner Teaser, dass eben auch Goethe kurzzeitig Teil der Illuminaten war. Die Geografie wurde in ihren Briefen mit Geheimnamen ersetzt. München hieß zum Beispiel Athen, Tirol wurde zu Peloponnes. Frankfurt war Edessa und Ingolstadt Eleusis. Also in den Briefen schreibt dann eben Spartacus an Philo, wann sie sich in Edessa treffen, und dann treffen sie in Frankfurt die beiden. Ja. Selbst die Daten haben sie geändert. Sie haben einen eigenen Geheimkalender entwickelt, um die Sachen zu datieren, mit einem persischen Monatsnamen. Und die Jahreszählung begann mit dem Jahr 630 des Datums der Flucht der Zoroastrier vor den Muslimen. Die Idee auch in ihrer eigenen Mystifizierung, dass die Flucht der zoroastrischen Priesterschaft vor der Expansion des Islams der Ursprung ihres eigenen, quasi ihr Tag Null ist. Diese Idee, vormonotheistisch zu dieser alten Weisheit zurückzugelangen, zu dieser griechischen Philosophie, aber auch allem anderen, was nicht christlich war, war dann sehr interessant. Da haben sich auf jeden Fall die Rosenkreuzer und die Illuminaten zu der Zeit auch geähnelt. Sie hatten genau wie wir hier in diesem Podcast diese große Faszination für das Unbekannte, das Mystische, das Geheimnisvolle. Sie haben das nur deutlich aufklärerischer, rationaler ausgelebt, denke ich, in ihrem Geheimbundsein eben, aber nicht in den Inhalten, die sie vertreten haben, im Gegensatz zu den Rosenkreuzern, die halt tatsächlich bei Seancen versucht haben, mit Geistern zu reden. Dieser Orden waren ja jetzt überhaupt keine Welteroberer. Das ist ja halt noch gar nichts mit unserer Fantasie so richtig zu tun. Was wir aber sehen, ist, dass sie selber ihre Mystifizierung betreiben und selber sich in diese lang vergangene Zeit zurückversetzen, die Ideen, die sie vertreten. Deswegen ist es so ein bisschen hier schon mal der erste Samen gelegt für die spätere Mystifizierung in den Verschwörungstheorien. Und Adam Weishaupt selber würde sich, glaube ich, sehr wundern, dass wir die Illuminaten heutzutage immer als die dunkle Macht sehen, weil er selber war wahrscheinlich auch nicht ganz frei von Verschwörungsglaube und sah eher die Illuminaten eben als die Lichtbringer, die für die Erleuchtung der Menschheit, für die Durchsetzung der Aufklärung sich einsetzen, durch die Verbreitung von Wissen und Bildung, und die Obskuranten, den Rosenkreuzern, den Jesuiten, entgegenstanden, die genau für das Gegenteil standen, für das Scheitern der Aufklärung, für einen neuen, von dem Fallen von einem Unglaube in den nächsten, von der strengen Religiosität in die strenge Esoterik. Dieser Übergang. Adam Weishaupt schreibt dazu auch selbst Folgendes:
Diesen Obskuranten träumt beständig von Feinden, die nicht sind. Diese verschreien jeden ehrlichen Mann, verwirren die Regierung, erregen allgemeines Misstrauen durch verbreitete Lügen und haschen nach Stellen, die sie nicht verdienen. Ihre Vereinigung ist ein Komplott gegen die Tugend, und sie verändern mit einem Mal ein ganz offenes, biederes Volk in eine Herde von Heuchlern, Schmeichlern, Verleumdern und kriechenden Sklaven.
Ja, starke Worte, aber... wir sehen, dass hier Weishaupt nicht irgendwie dafür kämpft, Gesellschaft zu zersetzen, wobei das natürlich von religiösen Stimmen so gesehen wird und so gedeutet wurde auch. Aber eigentlich war seine Ursprungsvision überhaupt nicht politisch. Es ging ihm in erster Linie darum, begeisterungsfähige junge Menschen zu versammeln und wissenschaftliche Wahrheiten, aufklärerische Ideen zu verbreiten, bevor diese Leute eben als einzige Alternative dem Rosenkreuzertum anheimfallen, ne? Weil das gerade in war. Und damit liegen die Illuminaten eigentlich so sehr ähnlich an den Anliegen der ursprünglichen Freimaurer, sich halt ohne gesellschaftliche Zwänge über Klassengrenzen hinweg in der Gesellschaft treffen zu können, die sehr stratifiziert und sehr durch Klassen definiert ist, ja. Ja, und damit erreichten die Illuminaten den Höhepunkt ihrer Macht reell in den frühen 1780er Jahren, als es eben und bis, ja, als es zu dieser großen Verbreitung kam. Gleichzeitig, also warum hat diese Verbreitung in dieser Zeit so gut funktioniert? Weil eben auch das konservative Establishment in Bayern unzufrieden ist mit der politischen Situation im Land zu der Zeit. Zu der Zeit, also ganz kurz nur, in Bayern gab es zu der Zeit eben eine neue Regierung von Karl Theodors, wo am Anfang ganz viel Hoffnung auf Reformen und Veränderungen bestanden für das Bürgertum, also auch das konservative Bürgertum, was dann aber wieder unter dem Druck des Klerus und des Adels in Bayern rückgängig gemacht wurde. Und diese repressiven Maßnahmen, die Rücknahme von diesen Reformen, schufen dann halt ein ideales Rekrutierungsfeld von vielen enttäuschten Intellektuellen, die sich eine Alternative gesucht haben. Und für die war der Illuminatenorden der perfekte Anlaufpunkt in den Jahren. Es war genau das, was die gebraucht haben. Ein bisschen als Ventil für ihre Unzufriedenheit auch. Die Mitgliedschaft wuchs dann in Deutschland, in Österreich, Warschau. Es gab Mitglieder in Mailand und der Schweiz. Und Ende 1784 wurde die Anzahl der Mitglieder auf etwa 650 verifizierte Personen geschätzt. Weishaupt behauptete später in seinen Texten, es wären 2500 gewesen. Aber da werden wahrscheinlich auch einfach die Freimaurer mit eingerechnet, die in Logen waren, wo sie die Führung übernommen haben, wo Knigge einfach die Führungsleute in der Loge davon überzeugt hat, dass sie doch Illuminaten werden sollten. Und dann wurden die anderen 300 Mitglieder, die nicht wirklich Mitglieder direkt bei den Illuminaten wurden, so ein bisschen mit reingerechnet. Eine realistischere Zahl für den Höhepunkt dürften so 1300 sein. Und unter diesen 1300 Mitgliedern waren berühmterweise eben sehr viele einflussreiche Mitglieder der Gesellschaft und Leute, die wir heute teilweise noch kennen. Also unter dem deutschen Adel war Karl August dabei, der Großherzog von Sachsen, Weimar, Eisenach, der ja auch sehr, ja, also Karl August auch eine interessante Figur. Ernst II., der Herzog von Sachsen, Gotha, Altenburg und Herzog Ferdinand von Braunschweig, Wolfenbüttel. Neben Knigge und Herder, die uns heute noch bekannte Namen sind, war der Schweizer Pädagoge Johann Heinrich Pestalozzi, auch Mitglied im Illuminatenbund, und der deutsche Aufklärer Rudolf Zacharius Becker. Mozart nahm wohl an Sitzungen einer Loge teil. In der Mitgliederliste des Ordens tauchte namentlich jedoch nicht auf. Also Mozart war nachweislich bei Treffen da, aber nicht nachweislich Mitglied in der Liste. Und dann muss man sagen, ich hatte da auch ein anderes Bild vor der Recherche, dass eben abgesehen von den erwähnten Ausnahmen Goethe, Herder, Knigge, viele wirklich bedeutende Vertreter der deutschen Spätaufklärung nicht Mitglied des Illuminatenordens wurden, obwohl sie sich in einem Umfeld bewegt haben, wo das sicherlich angeworben wurde. Also wir reden über Schiller, Kant, Lessing, um die sich Knigge alle vergeblich bemüht hat. Ja, das waren schon Leute, die auch irgendwie Mitglieder werden sollten. Und Friedrich Nicolai zum Beispiel trat bei und dann aber ganz schnell wieder aus, weil er extrem enttäuscht war von diesen rigiden Strukturen innerhalb der Organisation. Das war nicht das, was versprochen wurde außen. Das war nicht das, was eigentlich publiziert wurde über die Ziele. Ja, und deswegen kann man jetzt nicht sagen, dass irgendwie die ganze deutsche Spätaufklärung Illuminaten waren. Es gibt diese großen Namen. Zu Goethe gibt es natürlich auch noch die Theorie von einem Autor, dass er als Kriegsminister in Weimar vor allem beigetreten ist, um die auszuspionieren. Das ist quasi ein Job war, dass er als Spion dort war vor Ort. Und das untermauert er so ein bisschen damit, dass er im Nachhinein, als der Orden dann nicht mehr existiert, das Leben von Weishaupt jetzt ein bisschen schwer gemacht wird von den beiden und verhindert wird, dass er an die Uni kommt, nach Weimar und so. Also da sehen wir das dann im Nachhinein, das ist nicht klar zu trennen, ob das dann einfach nur sich am Ende verstritten haben und er deswegen nicht mehr da reinkam und es am Anfang aber tatsächlich eine Mitgliedschaft mit guten Willens war, oder ob er von Anfang an, ein bisschen unwahrscheinlich, aber Die Theorie gibt es, dass Goethe da als Geheimagent Mitglied im Geheimbund der Illuminaten wurde, als so eine Art Doppelagent. Und der Erfolg bringt aber auch Aufmerksamkeit. Wenn man alle Intellektuellen anhaut, ey, wollt ihr nicht Mitglied in unserem Geheimbund werden, spricht sich das vielleicht auch rum, vor allem weil manche von denen wie Goethe eben auch sehr staatstragende Positionen hatten zu dieser Zeit. Ja, das waren ja Leute, die alle, ja, oder im großen Teil, wenn sie keine Schriftsteller waren, dann eben im Militär oder beim Staat gearbeitet haben. Und die Rosenkreuzer bekommen natürlich auch Wind von dieser Konkurrenz, dass in ganz Deutschland jetzt Freimaurerlogen von den Illuminaten übernommen werden und sie nicht mehr willkommen sind oder ihre Ideen nicht mehr willkommen sind dort. Und da schlagen die Rosenkreuzer mit ihrer monarchiefreundlichen und kirchentreuen Linie zurück und nutzen eben ihren eigenen Einfluss in der deutschen Freimaurerei, insbesondere durch die Großloge, die drei Weltkugeln in Berlin, die es auch heute wieder gibt, um die Illuminaten zu diskreditieren. Sie fahren Propagandakampagnen, wo die Rosenkreuzer den Illuminaten Atheismus, revolutionäre Tendenzen und die Nutzung liberaler Literatur zur Untergrabung des Christentums vorwerfen, was jetzt mal, sage ich mal, alles drei keine so schlechten Sachen sind. Das wird unserem Podcast auch alles drei regelmäßig, glaube ich, vorgeworfen und zu Recht. Von daher sind wir da ganz auf einer Linie mit den Illuminaten. Dann wurde Friedrich der Große auch aktiv. Im Jahr 1783 warnte Friedrich den Prinzen Karl von Hessen-Kassel vor Illuminatendokumenten, die in Berlin entdeckt worden waren, eben wahrscheinlich über Rosenkreuzer auch. Und das erhöhte auch die Aufmerksamkeit unter dem kritischen Adel auf diese Organisation. Und der Höhepunkt dieses Kampfes war dann im November 1784, dass die drei Weltkugeln die Loge in Berlin, die Illuminaten, offiziell zu einer gefährlichen Sekte erklärt haben und ihre Mitglieder aus der Freimaurerei ausschlossen. So eine Art Kampf über die Vorherrschaft in der Freimaurerei. Und interne Frage, wo geht es hin? Es gab natürlich bei 1600 Leuten auch interne Verräter und Verrätereien. Es gab dann den Übertritt zum Beispiel von Ferdinand Maria Bader zum Rosenkreuzerlager, der weitere Details, Dokumente und Aktivitäten der Illuminati ans Licht brachte und der anderen Seite natürlich Munition geliefert hat, um weiter gegen sie vorzugehen. In seinem Rücktrittsschreiben wies Bader die Behauptung der Rosenkreuzer über geheimes Wissen zurück. Er sagte, da gibt es eigentlich kein geheimes Wissen, die Rosenkreuzer sagen das, aber eigentlich gibt es da keins. Und er hat dann die Loge Theodore offen als Zentrum der Illuminaten identifiziert, was auch der Fall war. So, ich habe mich auch ein bisschen mit Verschwörungstheorie noch auseinandergesetzt. Es gibt so ein viel zitiertes Buch von einem Pseudonymen namens Swali, die selbst Mitglied der Illuminaten im 20. Jahrhundert gewesen sein soll und da ganz von den schrecklichen Machenschaften der Illuminaten in Amerika berichtet. Das ist natürlich Verschwörungsliteratur, deutlich sagen, ist Schwachsinn. Aber hier ein Zitat daraus über die Illuminaten, wo wir das einmal ganz kurz dekonstruieren können im Rahmen dieses Kampfes und was wir bis jetzt gelernt haben.
Um Illuminatenkultprogrammierung zu verstehen, ist es zuallererst nötig, etwas über die Struktur und Philosophie der Organisation zu verstehen. Die Illuminaten sind eine Gruppe von Menschen, die einer Philosophie folgen, die bekannt ist als Illuminismus oder Erleuchtung. Die Illuminaten wurden einige hundert Jahre so genannt, doch reichen ihre Wurzeln und Geschichte bis zu den alten mystischen Religionen von Ägypten, dem alten Babylon und sogar Mesopotamien. Aus diesen alten Religionen, die über hunderte von Jahren im Geheimen praktiziert wurden, übernahmen die aufgekommenen esoterischen Gruppen diese Riten und Traditionen, die sie weiter praktizierten, von den Originalgruppen. Über die Jahrhunderte praktizierten diese Gruppen öffentlich in einigen Ländern und verdeckt in Ländern, wo Christentum oder andere Religionen ihren Praktiken gegenüberstanden. Einige dieser Gruppen, die aus diesen alten Wurzeln kamen, beinhalteten die Orden der Tempelritter, der Rosenkreuzer, Baphometismus und Druidenkulte. Diese Gruppen waren die Vorläufer von modernem Illuminismus. Okay. Hier werden die Rosenkreuzer einfach auch damit reingeworfen, oder was? Interessant.
Genau. Wir sehen hier diese Vermengung von zwei Lagern, die sich zu der Zeit aufs Blut bekämpft haben. Weißt du?
Ja.
Das ist diese historische Nuance, die dann im Nachhinein verloren geht und gesagt wird, das ist doch alles das Gleiche. Aber tatsächlich sehen wir hier zwei komplett gegengesetzte Lager, die beide Selbstmystifizierung betrieben haben, die hier geglaubt wird und dann wird alles vereint. Ja? Nur weil die Illuminaten gern darüber geredet haben, dass sie alte zoroastrische Priester wären, heißt es, also, ne?
Ja.
Und die Rosenkreuzer sich auch für sowas interessiert haben, haben die komplett andere politische und Grundausrichtung gehabt und waren unterschiedliche Zeiten, also Seiten von einem Kulturkampf um die Freimaurerei. Und die Rosenkreuzer waren auf jeden Fall pro Christentum. Ja. Das sind diese Nuancen, die da einfach komplett immer über Bord geworfen werden, wenn man so Verschwörungsliteratur liest.
Also seid vorsichtig.
Obwohl der Einfluss hier wächst, der äußere Druck durch konservative Kräfte, die internen Spannungen, all das leitet dann den Niedergang in den 80ern des Illuminatenordens auch schon wieder ein. Also wir sehen eine ganz kurze Blütezeit hier. 1784 kam es zum endgültigen Zusammenbruch und dem großen Zerwürfnis zwischen Knigge und Weishaupt. Zitat:
Ein Orden, der auf diese Art die Menschen missbraucht und tyrannisiert, der würde die armen Menschen in ein härteres Joch bringen als die Jesuiten.
Das war die Begründung von Knigge für seinen Austritt 1784. Harte Worte.
Wirklich harte Worte, ja.
Und nachdem dann mehrere enttäuschte Ehemalige den Orden bei der bayerischen Polizei auch angeschwärzt hatten, verbot die Regierung im Juni 1784 zunächst alle Geheimgesellschaften. Und um es klar zu machen, im März 1785 nochmal namentlich besonders die Illuminaten. Also erstmal alle und dann ihr nochmal ganz, also ihr im Speziellen. Ja. 1785 erklärte Papst Pius VI. Wir haben ja in der letzten Folge erst über einen Papst Pius geredet. Das war der Nazi-Papst, das war der andere. Das ist ein früherer Papst Pius. Das war der 12., der andere, ne? In zwei Briefen vom 18. Juni und vom 12. November an den Bischof von Freising, dass die Mitgliedschaft im Orden als unvereinbar mit dem katholischen Glauben gelte. Weishaupt sah sich zunehmend von allen Aktivitäten des Ordens ausgeschlossen, nicht nur, weil sie in Bayern komplett verboten waren, sondern eben auch, weil dann in den anderen Niederlassungen, zum Beispiel in Gotha, er immer weiter von den Leuten rausgemobbt wurde, beziehungsweise alle gesagt haben, wir machen nicht mehr mit bei deinem Mobbing oder wir wollen nicht so behandelt werden, wir wollen was weniger Autoritatives, wir wollen es anders machen. Und dann selbst bei den nicht verbotenen Stellen in Gotha darf dann Weishaupt nicht mehr ein- und ausgehen und verliert seinen Einfluss. Die gefundenen Dokumente veröffentlichte Bayerns Regierung 1787 und als Geheimbund war dann damit der Orden natürlich komplett erledigt. Und deswegen haben wir auch so eine großartige Quellenlage, wenn es um die Illuminaten geht, weil die bayerische Polizei ganze Arbeit geleistet hat und zugeschlagen hat, bevor Dokumente vernichtet werden konnten. Und wir eigentlich den gesamten Kanon der Schriften durchgängig haben. Da gibt es keine großen Lücken in der Dokumentation. Deswegen ist auch so auffällig, wenn am Anfang da mal ein paar Monate nichts passiert mit, ne, da haben die einfach dann nicht gearbeitet, weil sie verstritten hatten. Und die späteren richtig relevanten Sachen haben wir alle über die Ordensaktivitäten und so, was da intern geführt wurde. Und deswegen gibt's da mittlerweile eigentlich auch relativ viel Forschung zu. Trotz der formellen Auflösung haben natürlich einzelne Mitglieder in einzelnen Logen fortgewirkt und ja, bis hierhin mal, bis heute. Wir machen ja mal einen Cut. Bedanke mich bei unseren Patreons und YouTube-Unterstützern. Wenn ihr gern vorgelesen werden wollt als Producer der Show, dann könnt ihr das gerne tun. Unterstützt uns auf patreon.com/allezeitderwelt und schreibt euren Namen einfach in die Liste. Vielen Dank an Fanny Dietrich, Freya Stuart, Onkel Diddy, Alexi, Katharina, Fernando, Brigitte, Super Silvi, Lifardus und Petrosilius Zwackelmann. Vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank an alle anderen, die uns unterstützen. Auch an alle, die uns nicht mit finanziellen Mitteln unterstützen, sondern einfach Mund-zu-Mund-Propaganda machen, uns weiterempfehlen, wenn wir eine interessante Folge haben und Leute darauf hinweisen, dass es uns gibt. Das hilft uns sehr. Und ja, nächste Woche wird es weitergehen mit dem Ende der Freimaur-, mit dem Ende der Illuminaten, ihrem Niedergang, ihrem Verbot und dann dem Wiedererleben im 20., also Wiederaufleben des Ordens im 20. Jahrhundert, der großen Anti-Illuminaten-Panik in den USA und genau, all dem, was wir jetzt heute nicht besprechen konnten. Lasst uns einen Kommentar. Ich hoffe, ihr fandet es spannend. Was war euer Bild zu den Illuminaten, bevor ihr die Folge gehört habt? Ist das alles deckungsgleich? Was habt ihr neu gelernt? Was würde euch noch interessieren? Vielleicht auch in dem Kontext. Ja, wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dann. Mach's gut. Tschüss.